alle sehen, dass es mir ernst ist, dass es mit meinem Gott ist mir ernst. Für meine Sache setze ich mich ein. Wenn ich ins Neue Testament schaue, dann kann ich mich ziemlich gut mit einem Jünger identifizieren, und zwar mit Simon, der auch von Jesus den Namen Petrus bekommen hat. Aber mir geht's heute um Stellen, wo er Simon, Sohn des Johannes, genannt wird. Simon war gestartet als ein leidenschaftlicher Anhänger. Der hatte eine Vision vor Augen. Der folgt Jesus ohne Wenn und Aber. Wir lesen in Matthäus 4, dass er und sein Bruder einfach alle Netze fallen gelassen haben. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Die haben alles hinter sich gelassen, um diesem Wanderprediger zu folgen. Simon ist gestartet und wusste, dieser Gott oder dieser Jesus, dem will ich folgen. Simon war bereit, sich berufen zu lassen. Er war leidenschaftlich für seinen Rabbi. Er hatte eine Vision und er hat Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes erkannt. Er hatte tiefe Erkenntnis über Gott. Eins, was ihn wirklich ausgemacht hat, sein Leben ausgemacht hat, ist, dass er leidenschaftlich war. Und Jesus beauftragt ihn, seine Kirche zu bauen. Und Petrus oder Simon hatte ja noch überhaupt keine Ahnung, welche Ausmaße das annehmen wird, wie groß diese Bewegung wird, von der er Teil ist. Teil und auch beauftragt, in dem wirklich einen wichtigen Teil zu übernehmen. Er wird von Jesus beauftragt und Jesus gibt ihm, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Schlüssel des Reiches des Himmels, der Himmel, mit der Zusicherung, dass das, was er auf der Erde bindet oder löst, im Himmel bestätigt wird. Er hat sich nicht selbst beauftragt, sondern Jesus hat was in ihm gesehen. Aber nach dieser großen Zusage erfahren wir noch was anderes über Petrus. Und ich lese uns das mal vor. Es steht in Matthäus 16, 21. Also Petrus hatte gerade erkannt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Petrus hat erkannt, dass er Sohn des lebendigen Gottes ist und wollte Teil davon sein. Und dann heißt es, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Jesus kündigt an, dass er leidet, dass er sterben wird und dass er aufersteht. Und jetzt kommt ein Vers, der ist mir noch nie aufgefallen, 22, und Petrus, nach dieser Ankündigung des Leidens, und Petrus nahm ihn, Jesus, beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr. Er nahm ihn beiseite und fuhr ihn an. Also ich bin Lehrerin, ich nehme auch manchmal Schüler zur Seite. Nach dem Unterricht, wenn ich ihn nicht bloßstellen will oder wenn ich was mit denen klären will, dann nehme ich die mir unter vier Augen zur Seite und dann reden wir. Und hier macht aber der Schüler, nimmt seinen Lehrer, seinen Rabbi beiseite. Ziemliche Anmaßung, ziemlich verrückt, finde ich. Petrus nimmt Jesus beiseite und wir wissen nicht genau, welches Bild Petrus von diesem Jesus hatte, dem er ja gesagt hat, ich will dir voll nachfolgen, was er erwartet hat. Aber scheinbar hat er nicht erwartet, dass Jesus leiden wird, dass er zerbrechen wird, dass die Gefangenschaft auf ihn wartet, nicht seine Ohnmacht erwartet. Und ehrlich gesagt kenne ich das ganz gut aus meinem Leben. Ich habe mir auch so einiges anders vorgestellt. Manche Zerbrüche, manche Ungerechtigkeit, manche Krankheit, manches Leiden habe ich mir einfach anders vorgestellt. Das geht irgendwie nicht mit meinem Gott, mit meinem Bild von Gott zusammen. Wo ist denn da seine Vollmacht? Und ich habe schon echt oft Jesu Vollmacht beschworen. Ich habe ihm sehr viel zugetraut. Und im vielen habe ich irgendwie ein anderes Bild von Gottes Wirken. Was mache ich dann mit den Bereichen, wo ich das eben nicht erlebe? Wo er nicht der vollmächtige Retter und Erlöser ist? Situationen, die irgendwie immer weiterhin noch schwer auszuhalten sind. Wir haben über viele Jahre zum Beispiel eine ziemlich angespannte Wohnsituation gehabt. Wir hatten eine schizophrene Nachbarin bei uns im Haus und man wusste nie, welche Übergriffe sie machen wird. Und wir haben viel gebetet, wir haben Gott viel zugetraut und es ist so geblieben. Es ist nie gut geworden. Oder die Diagnose Krebs, die uns so ganz drastisch irgendwie die Zerbrechlichkeit des Lebens gezeigt hat. Und ich könnte jetzt ganz viel weiter, egal wo ich hinschaue, gibt es so viele Zerbrüche, so viel Leid, so viel Krankheit in meinem Leben und woanders. Und ehrlich gesagt, ich wüsste genau, wie die Dinge laufen müssten, wie die ausschauen müssten, dass sie gut werden. Ich würde voll gern so ein Schwert schwingen, so wie Jesus, wo er gefangen genommen wird. Und da steht drin, dass einer der Anwesenden das Schwert ergreift und um sich schlägt. Und nicht einfach nur um sich schlagen, sondern für die gute Sache. Ich will doch, dass Jesu Macht und seine Vollmacht irgendwie ja sichtbar wird. Petrus nimmt Jesus zur Seite und in seiner Weltsicht ist es total logisch, Gott daran zu hindern, zu leiden. Petrus hat so seine eigenen Pläne. Er hat einen Plan vor Augen, der nicht Jesu Plan und nicht Jesu Auftrag ist. Petrus nimmt Jesus zur Seite und sagt, Gott bewahre. Und Jesus weist ihn harsch zurück. Er sagt, geh weg von mir, Satan, Widersacher. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus nimmt Jesus nicht mit seinem Auftrag zu leiden wahr. Er beschwört ein Bild von Jesus, das Jesus gar nicht entspricht. Gar nicht dem entspricht, wozu Jesus gekommen ist. Petrus ist sehr begrenzt. Er ist begrenzt in seiner Sicht von Jesus, aber auch in seiner Sicht, irgendwie seine Sicht über sich selbst ist sehr verzerrt. Jesus kündigt Petrus an, dass er, wenn es drauf ankommt, dass Petrus nicht der sein wird, der zu ihm stehen wird, sondern der, der sich distanziert, der sagt, dich kenne ich gar nicht. Und Petrus hört diese Ankündigung und sagt, Herr, ich bin bereit für dich ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Petrus will gar nicht glauben, was Jesus da sagt. Und wie oft hegen wir selber irgendwie so ein Idealbild von uns? Ich hatte in letzter Zeit ziemlich schmerzhafte Momente, wo ich gemerkt habe, dass meine Sicht, wie ich mich selbst sehe und das, wie ich bin, dass das manchmal gar nicht so der Wahrheit entspricht irgendwie. Ich will Vorbild sein, ich will, dass seine Liebe durch mich strahlt. Und ich will mich daneben stellen und sagen, oh ja, schön, oh ja, da ist die Liebe sichtbar. Und wie schmerzhaft ist es manchmal zu sehen, wie wir wirklich sind. Petrus weint bitterlich, als er merkt, dass er Jesus, seinen Rabbi verleugnet hat. Der konnte sein Versprechen nicht wahrmachen. Und ja, ich glaube, dass es manchmal ganz schön schwer ist, irgendwie sich selber in dieser Unbedeutenheit und in dieser Schwachheit in Augenschein zu nehmen. Und ich selbst, ich bin erschüttert. Und ich glaube aber, dass Gott nicht erschüttert ist. Er hat mich längst erkannt. Er kennt uns, wie er auch Petrus schon immer kannte. Jesus hat ja Petrus vorausgesagt, was passieren wird, dass er ihn verleugnen wird. Und er sagt zu Petrus in diesen Versen, und ich will für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus hat nicht unser Idealbild vor Augen, sondern das Bild, ja, wie wir wirklich sind. Er hat uns erkannt. Ich glaube, dass Gott schon längst weiß, mit was wir kämpfen. In welchen Bereichen wir anderen, aber auch uns selber was schuldig bleiben. Und ich finde es spannend zuzuschauen, wie dieses erste Treffen danach, nach diesem Zerbruch von Petrus, wo er wirklich sein Versprechen nicht halten konnte, wie das abläuft. Es wäre so verständlich, dass Jesus ihn fragt, hey, warum hast du das getan? Warum hast denn du mich verraten? Oder, ey, wenn du mich nicht kennst, wenn es drauf ankommt, dann kenne ich dich jetzt auch nicht mehr. Und er fragt Simon, nicht Petrus, den Namen Stein oder Fels, den er ja Jesus ihm gegeben hat, sondern Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus fragt Simon dreimal nach seiner Liebe und ich mag uns das gerne mal noch vorlesen. In Johannes 21, 15 steht es, wenn es jemand mitlesen mag. Als sie nun das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und Petrus spricht: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Und er spricht ein zweites Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt. Nichts anderes will er wissen. Liebst du mich? Das reicht. Nichts anderes ist wichtig. Nichts anderes zählt. Liebst du mich? Jesus geht's um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung. Und das macht Petrus traurig, dass Jesus das ihn fragt. Aber da muss er durch. Er wäre so gern mehr gewesen. Er hätte gern leidenschaftlich für Jesus gekämpft, ihn verteidigt. In jeder Firma und ich glaube wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde wäre Petrus entlassen worden. Anders bei Jesus. Der Petrus, dessen Schwäche offensichtlich wurde, der soll andere stark machen. Es scheint so, dass bei diesem Treffen, dass es nicht wichtig ist, was vergangen ist. Es geht auch nicht um die Zukunft, auch wenn ein Auftrag da sichtbar wird. Sondern wenn dich jemand fragt, liebst du mich, dann geht es irgendwie um den Moment, dann geht es um das, was jetzt gerade da ist. Es geht um die Begegnung. Liebst du mich im Hier und im Jetzt? Schreibt man es hier? Gott kennt meine Begrenzung, er kennt meine begrenzte Sicht, er kennt auch meinen Zweifel, er kennt meinen Hader, meine Fehleinschätzung, auch meine Enttäuschung. Die kann ganz schön tief manchmal sein. Er zieht uns nicht zur Rechenschaft, er will keine Argumente hören. Er fragt: Liebst du mich? Ja. Und dann sagt er: Und du bist beauftragt. Und er fragt wieder. Und Petrus antwortet: Ja. Und er sagt ihm wieder zu: Du bist beauftragt. Dieser Auftrag bleibt. Er wird wieder gefragt: Liebst du mich? Ja. Und Jesus sagt: Du bist beauftragt. Im Hier und Jetzt Gott zu begegnen. Wenn wir Gott begegnen, geht es um ein Treffen. Geht es darum, dass wir diesem Gott, der sich selbst den Namen Jahwe gegeben hat, der Gott, der sagt, ich bin da, ich war da, ich werde da sein, dass wir ihm begegnen. Und wenn wir uns begegnen wollen mit egal wem, dann müssen wir präsent sein. Ich merke sehr wohl den Unterschied, ob der Jochen körperlich anwesend ist oder ob er präsent ist. Ich merke auch, ob das ich liebe dich, ob das gemeint ist, weil man das irgendwie gerade so spürt und weil das so in einem drin ist, weil man da ist, weil man anwesend ist, oder ob das einfach nur ja irgendwie so gesagt ist. Ich glaube, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, oft im Augenblick zu sein, im Hier und Jetzt. Entweder befinden wir uns in der Vergangenheit und da gibt's ja viel zu betrauern, da gibt's auch viel dem nachzutrauern, wenn Sachen schön waren und vorbei sind, oder wir befinden uns in der Zukunft. Was esse ich heute? Ah, wie wird denn die nächste Woche werden? Was wartet da alles? Was muss erledigt werden? Die Sorge um die Zukunft, da sind wir ja wahnsinnig gut drin, uns zu sorgen. Aber in diesem Hier und Jetzt Gott zu begegnen, glaube ich, das müssen wir wirklich üben. Und wenn wir beten und wir wollen jetzt dann Zeit des Gebets haben, dann geht es nicht darum, dass wir denken, sondern dass wir Gott begegnen. Beten ist begegnen, ist nicht Gott an Gott denken. Wir können es üben und ich glaube, dass es sehr lohnend ist, das einzuüben, in der Gegenwart zu sein. Und dabei kann es ziemlich hilfreich sein, irgendwie seinen Körper wahrzunehmen, seine Atmung wahrzunehmen. Und da geht es nicht um irgendwelche östlichen Sachen, sondern ich glaube, dass das die Mystiker zum Beispiel oder die Wüstenväter wirklich schon, da ist ein Geheimnis, das die erkannt hatten und das wir oft irgendwie in der westlichen Kirche auch verloren haben. Dass wir merken, okay, ich fange hier an mit meinem Körper, ich atme und ich kann in diesen Gott begegnen. Der Gott, der uns den Atem eingehaucht hat, der will uns in der Ruhe des Ein- und Ausatmens begegnen. Und wenn wir da sind, ruhig werden vor Gott, da verweilen, dann können wir seine Gegenwart wahrnehmen und auch genießen. Wir sind eingeladen, bei Gott Platz zu nehmen, dem Liebesgeflüster zu lauschen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind in so einem ewigen Gespräch, das haben wir schon mal in der Predigt gehört. Und wir können dieses Privileg in Anspruch nehmen, dass wir uns da dazusetzen. Da ist Zeit und Raum, einfach da zu sein, zu erleben, dass Gott dich liebt. Nicht so mit meinem Idealbild, was ich gern sein mag, sondern wer ich bin. Und ja, da ist Leidenschaft, da ist eine Beauftragung, aber da ist auch eine Begrenzung, eine begrenzte Sicht von mir und von Gott. Und was mich so umgehauen hat irgendwie in letzter Zeit, war dieses, ich bin erkannt, ich muss Gott nichts erklären. Er hat schon alles, er weiß schon alles und er schreckt nicht zurück. Ich bin ihm nicht zu viel in dem, sondern er begegnet mir. Ich muss nicht eine Bewegung irgendwie hoch zu Gott machen oder mich erstmal in der zweiten Reihe anstellen, weil ich eigentlich noch nicht würdig genug bin, sondern ich kann mich ihm nähern, indem ich bei mir ankomme. Wir lesen in der Bibel, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat und dass dieser Geist in uns lebt, dass wir ihm begegnen können. Und deswegen ist es keine Bewegung nach außen, nach oben, weg von mir, sondern ich glaube, das ist schon ein Wunder, wenn wir mal in diesem Hier und Jetzt sind und wirklich da sind und Gott begegnen. Ich mag euch einladen, auf ein Experiment euch einzulassen, dass wir uns die nächsten Minuten bewusst Zeit nehmen, seine Gegenwart wahrzunehmen, uns selbst wahrzunehmen und in seiner Gegenwart zu verweilen. Und ich bitte euch jetzt gleich, dass ihr mal kurz euch dann aufsteht und euch mal reckt und merkt und streckt. Und ich will euch anleiten, in die Stille zu kommen. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass wir erstmal aufstehen, uns wahrnehmen und dann ganz bewusst jeder so in seiner Geschwindigkeit wieder Platz nehmen und uns das vorstellen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in dem Gespräch sind und du darfst dich dazusetzen und dieses Privileg ganz bewusst in Anspruch zu nehmen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass auch für Leute, die sich solche Dinge irgendwie eher suspekt finden, wenn ihr euch da vielleicht mitnehmen lassen könntet oder euch mit drauf einlassen könnt. Ich fände es schön, wenn wir nach dem Gottesdienst uns darüber unterhalten, wie diese Zeit so war. Da ist Zeit zum Analysieren, da ist Zeit zu reflektieren. Aber ich fände es schön, wenn wir irgendwie diese Erfahrung machen können, im Hier und Jetzt da zu sein. So, ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr aufsteht, wem es möglich ist. Streckt euch mal und reckt euch mal. Merkt mal, ob eure Nacht schrecklich war oder sehr gut. Ob ihr verspannt seid oder entspannt. War das Wochenende schon ausreichend oder bräuchte man eigentlich schon dringend Urlaub? Und ich bitte euch, die nächsten Minuten ruhig zu werden, und zwar auch innerlich ruhig zu werden und euren Blick so von diesem Nachbarn und dem hinter euch und dem Schnaufen und dem Rascheln und dem was auch immer irgendwie wegzulenken und wirklich mal in euch reinzuspüren. Ich bitte euch jetzt einfach, dass ihr euch hinsetzt und ruhig werdet. Ganz bewusst nehmt das wirklich wahr, dass ihr Platz nehmt in seiner Gegenwart. Ja, lasst euch ruhig Zeit dabei. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, bitte schließt eure Augen, damit sich einfach die Aufmerksamkeit auf dich und Gott richten kann. Und setz dich so hin, dass deine Füße Kontakt mit dem Boden haben. Beide Füße. Richte deinen Rücken auf, sodass du die nächsten Minuten einfach bequem sitzen kannst. Und nimm wahr, wie dein Atem, wie der geht, wie du ein- und ausatmest. Ja, folge deinem Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Nimm wahr, wie dein Brustkorb sich beim Einatmen weitet und beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Beeinflusse deinen Atem nicht. Nimm ihn einfach wahr. Nimm wahr, wie du auf dem Stuhl sitzt, wie deine Füße den Boden berühren, welche Stellen deines Körpers den Stuhl berühren. Nimm wahr, ob dein Rücken entspannt ist oder ob da Verspannungen sind im Rücken oder im Nackenbereich. Gott, wir sind hier und wir schenken dir diese Zeit. Wir wollen vor dir verweilen. Und hilf uns dabei, die Aufmerksamkeit auf dich zu richten. Ich danke dir, dass du uns längst erkannt hast. Danke, dass du uns kennst. Du kennst meine Leidenschaft. Du kennst meine Visionen und Träume. Aber du kennst auch meine Erschütterungen, meine Enttäuschung. Du weißt um die Zweifel und auch mein Scheitern. Und ich danke dir, dass ich dir nichts erklären muss, dass ich keine Worte finden muss, dass du mich längst erkannt hast. Dir geht's um mein Herz und wie Petrus fragst du mich, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Gehört dein Herz mir? Und wir wollen die nächsten 3-4 Minuten einfach still sein. Ich werde gar nichts sagen. Und dass wir uns einfach Zeit nehmen, dieses Flüstern zu hören, ihm zu begegnen. Gott, ich mag dir danken, dass du Gott bist, der sich auf uns einlässt. Dass du ein Gott bist, der unsere Gegenwart will, der sich nach uns sehnt. Ich danke dir, dass es dir nicht um eine Dienstbeziehung mit uns geht, sondern um eine Liebesbeziehung. Und es freut dein Herz, wenn du merkst, dass mein Herz dir gehört. Und es zerbricht dein Herz fast, wenn wir ja unser Herz dir nicht mehr anvertrauen können oder dir eigentlich nicht trauen. Aber ich danke dir, dass du uns erkannt hast, dass du weißt, dass du nicht erschrickst, dass du uns nichts nachträgst, sondern dass du dich einfach sehnst und da bist. Ich mag dich bitten, dass du Geheimnisse, die du uns anvertraust, dass du die verschließt in unseren Herzen. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten noch Zeit haben. Wir werden eine Zeit der Anbetung haben und wir wollen einfach dieses Privileg weiter in Anspruch nehmen, in seiner Gegenwart zu sein, uns dessen bewusst zu sein. Ihr dürft gerne eure Augen wieder aufmachen, aber ihr könnt auch genauso sagen, ich konzentriere mich weiterhin einfach auf meinen Gott. Wir werden einen Instrumentalteil hören und danach eine Zeit der Anbetung. Ich danke dir, dass du Gott und Gott bist, der uns begegnet.